Thema unserer Gesamtveranstaltung ist ja, um das noch einmal herzuholen, kritische Bildung ohne Wirkung, Fragezeichen. Und Sie haben hier als Titel genannt, worüber Sie heute sprechen wollen, kritische Bildung gegen die Tendenzen der Verdummung. Das war der Ausgangspunkt.
Okay.
Bitte.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ja, und für die Möglichkeit, ein paar Überlegungen vorzustellen. Ich will das vielleicht sagen, aber das auf die Dauer ist es natürlich irritierend, nur für Sie zu sprechen. Ja. Also der Hintergrund, vor dem ich spreche, ich bin ja kein, also ich habe mein ganzes Leben lang mit Bildung zu tun gehabt, ja, als Kindergartenbesucher und Schüler, ja, und dann Student, und dann habe ich viele Jahre immer wieder auch an den Hochschulen unterrichtet, das tue ich auch bis heute, und jetzt bin ich eben in der Luxemburg-Stiftung. Ich habe das gestern Abend schon erzählt, die Luxemburg-Stiftung ist der größte Bildungsträger in der Linken in Europa. Wir bieten ungefähr 2000 Seminare pro Jahr an. Ja, und die werden besucht von ziemlich deutlich über 100.000 Personen. Also es gibt Vergleichbares, gibt es auf der Seite der Linken und selbst in gewerkschaftlichen Zusammenhängen eher nur schwierig. Ja. Also ich habe sozusagen mein ganzes Leben lang mit Bildung zu tun, trotzdem bin ich kein Bildungsexperte, ja, das will ich sagen. Und mein Verhältnis zur Bildung ist auch ziemlich gebrochen, vor allen Dingen zu den institutionellen Formen der Bildung. Also als Schüler habe ich unter den Bedingungen der Schule gelitten, als Student unter den Bedingungen des Studiums und als Lehrender an den Hochschulen unter den Bedingungen der Hochschullehre. Also das heißt, das ist eine ausgesprochen widersprüchliche Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich vermute, das geht aber fast allen hier im Raum so, ja, dass wir genau genommen in einer institutionellen Form und Praxis tätig sind, die, von denen wir sehen, dass sie so viele auch kontraproduktive Seiten hat. Wir wollen etwas Gutes damit tun, ja, das ist auch außerordentlich sinnvoll, glaube ich, aber wir sehen auch, dass wir da ganz vieles nicht erreichen, und dass wir vieles nicht erreichen, hat nicht nur mit der Unzulänglichkeit zu tun, sondern, also die sozusagen von außen kommt, ja, also schlechte Institution, zu wenige Mittel, sondern es hat auch was mit den Mechanismen der Bildungseinrichtungen und den Bildungsprozessen selber zu tun. Ja, und nun komme ich ja aus der, im weiteren Sinne aus der kritischen Theorie, im Besonderen jetzt der älteren Frankfurter Tradition, aber auch der dann sehr stark geprägt durch die französischen Diskussionen seit den 70er Jahren. Also beschäftigt man sich auch mit der Frage, was eigentlich soll Bildung, ja, was ist mit Bildung, und dann gehört ja zu den wichtigen Einsichten der kritischen Theorie, jetzt insbesondere Adornos, dass Bildung eben auch ein Privileg ist. Ja, das heißt, Bildung unterstellt genau genommen immer die Vermittlung eines Privilegs und eines privilegierten Verhaltens, und diejenigen, die Bildung vermitteln, wiederum sind auch diejenigen, die genau genommen darüber in einer gewissen Weise verfügen, definieren, was dieses Bildungsprivileg ist. Das ist ja eine zentrale Überlegung von Pierre Bourdieu auch zu dieser Frage. Bevor ich auf bestimmte Aspekte eingehe, die mich beschäftigt haben, um zu sagen, Verdummung, die in institutionellen Bildungsprozessen, und damit meine ich jetzt die Hochschulen, ja, also die auch wesentlich mit zur Verdummung beitragen, das will ich dann auch erklären, was ich damit meine, will ich zunächst mal sagen, wie ich mir Bildung zurechtlege, ja, dass ich denke, viele von Ihnen oder alle, ja, sind damit ja darin ausgebildet und damit professionell befasst. Und ich habe vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung und der Entwicklung der Hochschulen mich unter dem Zugzwang gesehen, mir Gedanken darüber zu machen, weil, was ist eigentlich Bildung? Was wollen wir da eigentlich vermitteln? Wenn wir nicht einfach nur Fachkenntnisse vermitteln wollen, ja, also berufsbefähigende Kenntnisse, besondere Inhalte in einem Studium oder in der Politik, also was weiß ich, institutionelle Kenntnisse hinsichtlich der Art, wie unsere politischen Institutionen, unsere Verfassung und so weiter organisiert ist, dann wollen wir ja etwas mehr vermitteln, nämlich eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Fähigkeit, auch sich die Welt, die Institutionenwelt, die Verfassung, die Umgangsform, das anzueignen, also eine bestimmte Form der Freiheit in der Haltung, im Verhältnis zur Welt und zu den Dingen. Ja, und das aber nicht als eine Fähigkeit, die jetzt so allgemein und formal ist, sondern auch als eine Fähigkeit, die darin besteht, die Dinge sich so anzueignen, dass ich mit ihnen leben und sie selber von innen her gestalten kann. Also, dass ich weiß, womit ich zu tun habe, dass ich es begreife und dass ich es darauf gestaltend Einfluss nehmen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der zum Begriff der Bildung gehört. Also wenn man es mit Adorno sagen will, könnte man sagen, Bildung, das ist die Kultur angeeignet durch Subjekt. Und das Subjekt wird durch den Prozess dieser Aneignung, eignet sich etwas zu, verändert sich und mit der Veränderung des Individuums, mit dieser Aneignung als Subjekt, ändert das Subjekt auch sein Verhältnis zu den Verhältnissen, zu den Institutionen, in denen es sich bewegt und gestaltet das. Das scheint mir wichtig beim Begriff der Bildung zu denken. Bildung ist also kein bloß geistiges Phänomen, also Innerlichkeitskultur. Ich weiß nicht, wie das in Österreich war, aber in der deutschen Tradition ist es ja von großer Wichtigkeit zu denken, dass Bildung nicht etwas nur Geistiges für die innere Gesinnung des Menschen ist, ja, sondern etwas, was auch sich verhält, also ein Verhältnis zu den Dingen, zur Welt, zu anderen Menschen und dass Bildung ein Prozess ist, der sich nach außen wendet, also die Fähigkeit zum Gestaltenden. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Aber das heißt eben nicht einfach nur so ein bisschen kreativ, ja, sondern tatsächlich in die Prozesse, in denen wir leben, in die Verhältnisse eingreifend. Ja, also mit diesen Verhältnissen leben, in ihnen leben und sie verändern. Also Gestaltung, die gemeinsame Gestaltung des gemeinsamen Lebens, des Zusammenlebens. Und da Bildung, was ich schon angedeutet habe, ein Privileg sein kann und über viele Jahrhunderte und Jahrtausende es auch faktisch war. Bildung ist ein Privileg, ein Herrschaftsinstrument. Es ist auch dazu da, auch bis heute. Wer gebildet ist, hat die Neigung, andere davon abzuhalten, gebildet zu sein. Gehört gewissermaßen zur Bildung selbst dazu, sich vorzubehalten, gebildet zu sein, weil es ist eben auch eine Form des Kampfs, ja, der Konkurrenz, des Ausschlusses. Ja, also, und das ist eine Tradition, die wir über Jahrtausende haben, weil es eben Herrschaft vermittelt. Es gibt Möglichkeiten, eine privilegierte gesellschaftliche Position einzunehmen, damit besondere Zugriffsmöglichkeiten auf Ressourcen, aber auch das Recht, die Gesellschaft zu gestalten. Ja, und zwar so, dass die Bedingungen, unter denen wir leben, für die einen günstiger sind als für die anderen. Bildung, Wissen, ja, die Verfügung über dieses Wissen, die Festlegung, welches Wissen vermittelt wird, ist sozusagen auch ein extrem starkes Privileg. Und dieses Privileg wird in unserer Gesellschaft bis heute extrem sanktionsbewehrt. Also, wir geben dieses Wissen weiter. Aber wie geben wir dieses Wissen weiter? In einer Vielzahl von Titeln, von Prüfungen, von Regelwerken, nach denen wir dieses Wissen sozusagen formieren, ihm einen Rhythmus geben, es in Pakete packen und diese Pakete sozusagen nach und nach Prüfungen unterwerfen, ja, sodass der größte Teil unseres Lebens synchronisiert wird, gleichgeschaltet wird mit schulischen Abläufen des Lernens, des Prüfens, des Fortsetzens, des Aussortierens, also Grundschule, ja, dann weiterführende Schule, dann die Selektion, ja, also in den weiterführenden Schulen, ne, also ich meine, wir haben starke Selektionswirkungen, das kennen Sie ja alle, das muss ich nicht sagen, und dann bis weiter in die Hochschulen, sodass man sagen kann, Bildung verschafft Privilegien und soll das auch tun. Und jetzt haben wir, das tut es auch faktisch nach wie vor, also Arbeitslosigkeit ist deutlich geringer, je höher der Bildungsgrad ist, die Einkommen sind durchaus immer noch höher, wenn der Bildungsgrad höher ist, auch wenn die Bildungsrendite in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken ist. Ja, aber dennoch spielt es nach wie vor eine Rolle. Und nach wie vor sind eben auch, gibt es harte Kämpfe, Auseinandersetzungen im Bildungsbereich, in den Schulen, in den Hochschulen. Was wird als Wissen überhaupt übermittelt? Ja, also die Konflikte über Lehrpläne, ja, sagt ein Kollege, der in Kanton Zürich zuständig war für die Lehrplanreform, die in der Schweiz gerade organisiert wird, sagt er, die Kürzung von einer Stunde Mathematik, ja, von 6 auf 5 Stunden zugunsten musischer Fächer führt dazu, dass der größte Teil der Parteien den Standort Schweiz gefährdet sieht. 1 Stunde Mathematik pro Woche. Also ich meine, daran sieht man, dass es sozusagen harte Konflikte um die Frage gibt, was ist das Wissen, was wir der nächsten Generation weitergeben. Denn im Wissen, in der Form des Wissens, geben wir uns weiter an die Zukunft. Und mit Begriffen erschließen wir die Welt. Also wir bewegen uns in Begriffen. Auch wenn es sich um praktisches Wissen handelt, handelt es sich um Begriffe. Wir müssen die Werkzeuge benennen können, wir müssen die Gegenstände, die wir bearbeiten, kennen. Also das heißt, wir denken, wir handeln, auch in alltäglichen Praktiken denken wir begrifflich. Anders können wir es nicht. Und deswegen geht es in hohem Maße immer um Auseinandersetzungen, um diese Begriffe, um das Wissen, was in diesen Begriffen sozusagen gedacht wird, ja, und in welcher Weise wir ja, das an die Zukunft geben. Das ist aus meiner Sicht zentral für das Problem der Bildung, so wie ich das verstehe. Und dann geht es unter anderem auch darum, können wir diese Bildungsprozesse öffnen und gibt es proportionale, angemessene Verteilung? Also das ist aus meiner Sicht ein zweiter wichtiger Punkt. Ich meine damit, ist das Verhältnis von, sagen wir, Handwerk, den verschiedenen Handwerksberufen zu angewandten Formen der Wissenschaft hin zu Grundlagenwissenschaft. Wie sind diese Proportionen in einer Gesellschaft, wie sind die organisiert? Und das ändert sich in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften dramatisch. Also ich kenne die Zahlen für Österreich nicht ganz so gut, aber das sind ja ähnliche Tendenzen. In Deutschland würde ich jedenfalls sagen, sind es dramatische Veränderungen, also man muss sich das wirklich so klar machen, es sind dramatische Veränderungen. Mittlerweile wird praktisch jede zweite Person eines Jahrgangs an den Hochschulen ausgebildet. Ja, es sind über 50% einer Altersgruppe, die Hochschule besucht. Ja. Und was ja historisch auch ganz jung ist, dass eben der Anteil der Frauen hoch ist. Und zwar höher als der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir haben so gesehen eine wirkliche Revolution, auch hinsichtlich der Geschlechterzusammensetzung. Ja? Also verstehen Sie, die doppelte Bewegung, mit der wir zu tun haben. Also noch in den 50er Jahren war für die Konservativen klar, mehr als 2-3% eines Jahrgangs kann gar nicht an die Universitäten und Hochschulen, weil es sich um Elite handelt. Heute sind es über 50%, ja, die wir da ausbilden. Nicht alle kommen dann da erfolgreich raus. Nicht alle haben sozusagen, qualifizieren sich sozusagen auf gelingende Weise, aber es ist dennoch eine unglaubliche Herausforderung, ja, über die viel gestritten wird, ob das nicht die Proportion, also die Art und Weise, wie sozusagen Beruflichkeit in unseren Gesellschaften organisiert wird, ob das angemessen ist. Es gibt auch von Seiten der Linken, das ist nicht nur ein konservatives Argument, die Überlegung, dass eine der wichtigen Faktoren für den Erfolg der deutschen Wirtschaft die sehr gute Facharbeiterausbildung darstellt. Ja, also es ist nicht per se so, dass alleine nur die wissenschaftliche Ausbildung die gute Ausbildung ist. Aber gleichwohl sorgt es natürlich für eine gewisse Perspektive, die eben auf der Facharbeiterebene nicht so, also wenn man den Statistiken folgen kann, nicht so ganz gut ist. Also gibt es diesen Drang und wir haben natürlich die Phänomene, die Sie ja hier in den anderen Zusammenhängen sicher auch schon ausführlich behandelt haben, wenn ich den Namen Uli Bauer höre oder so, das ganze Problem der Reorganisation unserer Gesellschaften, das immer relevanter wird, nicht das unmittelbare Produktionswissen, sondern das Prozesswissen, also die Wissensarbeit, die kognitiven Prozesse, die Steuerungsfähigkeit, also all das, was unter Wissensgesellschaft, kognitiven Kapitalismus und so weiter auch diskutiert wird. Also, und da stellen sich dann die Fragen, ja, sind diese Proportionen gut? Ja, also wie die deutsche Wirtschaft jetzt klagt, also die Vielzahl der Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden können, die Disproportion hinsichtlich vieler Qualifikationsbereiche, also der Mangel an ingenieurwissenschaftlichem Wissen und dergleichen mehr. Das lässt sich aber, wie kann man sagen, das gehört zu kapitalistischen Gesellschaften dazu, dass immerzu Disproportionen bestehen hinsichtlich der verschiedenen Qualifikationen, hinsichtlich des Verhältnisses von Bildungsinstitutionen und Arbeitsmärkten. Also das sind sozusagen Prozesse, die da schwierig sind, weil sie nicht koordiniert werden oder nur sehr schwach koordiniert werden mit den Arbeitsämtern, den Jobagenturen, ja, die sozusagen da vermittelnd eingreifen. Und aus meiner Sicht ist das sozusagen die Brücke zu den Problemen, die wir heute haben, wenn wir über Bildung und Bildungsinstitutionen sprechen. Weil aus meiner Sicht die neoliberale Reorganisation unserer Gesellschaften und der Institutionen maßgeblich auch in diese Bereiche eingreift. Das ist meiner Meinung nach einer der zentralen Aspekte dessen, was wir als Neoliberalismus charakterisieren können. Dass es nämlich darum geht, diese Ungleichgewichte innerhalb der Bildungsinstitutionen und zwischen den Bildungsinstitutionen und der Gesellschaft, das selber zu verändern. Ja, also da neue Mechanismen der schnellen, der flexiblen Anpassung zu ermöglichen. Das heißt, aus meiner Sicht, also da kenne ich jetzt Ihren Stand der Diskussion nicht, also vielleicht ist das für Sie dann auch schon alles längst geklärt, aber aus meiner Sicht im Hochschulbereich wird es ja sehr häufig so diskutiert, dass man sagt, die Hochschulen werden ökonomisiert und verbetriebswirtschaftlicht. Das sind so die Stichwörter. Ja. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht völlig verkehrt, aber ich glaube, dass es eine unzulängliche Analyse ist. Die Bildungseinrichtungen werden tatsächlich stärker und enger an die ökonomischen Prozesse herangeführt. Aber was heißt das? Auch in der langen Periode der Nachkriegszeit waren die Hochschulen, die Schulen ganz eng mit der Wirtschaft verbunden. mit all den Problemen und Reibungen, die es eben immer gibt. Also die Hochschulreform der 60er Jahre in Deutschland hatte die klare Vorstellung, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ja? Die studentische Protestbewegung hat vieles daran korrigiert und verhindert, aber die Grundidee des Wissenschaftsrats und viele der Reformen war sozusagen aus den Hochschulen, wenn man so will, Denkfabriken, ja, zu machen, also Wissenschaftsfabriken, fordistische Betriebe fordistischen Typs bis in das Vokabular hinein, Betriebseinheiten, Fachbereiche, also die ganze Umbau der Hochschulen hin zu relativ dynamischen Produktionsstätten wirtschaftsnahen wissenschaftlichen Wissens. Ja? Und das war auch gewollt, ja? Auch von der Sozialdemokratie. Es ging um Steuerung, es ging um Verwaltung auf großem Skalenniveau und es ging darum, bis hinein in die Sozialwissenschaften, ging es um Verwaltungskompetenz, also die Fähigkeit, viele Menschen sozusagen in die Institution zu bringen und die sozialen Prozesse zu regulieren und zu verwalten. Mit dem Neoliberalismus kommt ein neuer Typus von Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Wettbewerbsfähigkeit soll nicht mehr erlangt werden durch, wie man das sagen könnte, durch standardisierte Massenproduktion, ja, sondern soll ermöglicht werden durch schnelle, feingliedrige, qualitätsorientierte Produkte. Ja, also kleine Skalen, die aber in hohem Maße wertschöpfend sind. Also ein Porsche und möglichst singulär, ein Ledersitz in dieser Farbe und in keiner anderen, ein Mercedes mit dieser Ausstattung und keiner anderen. Also die mit der Hilfe von numerisch kontrollierten Maschinen eine auf individuelle, differenzierte Nachfrage ausgelegte Produktion. Das heißt also ein Umbau der ganzen Gesellschaft auf dynamische, flexible, marktnahe Prozesse und in dem Sinne gilt es dann auch für die Wissenschaft und für die Bildungsprozesse. Bildung heißt ja, wenn sie erfolgreich ist, ihrem Anspruch nach, Individuen an ein Wissen und an ein Verhalten zu binden. Wenn wir Menschen bilden, dann trägt es dazu bei, dass wir sie auch befähigen, sich an ein Wissen verbindlich zu binden. Ja? Dann ist für uns eine bestimmte Kompetenz so, dass wir dann auf diesem Niveau handeln, die Welt auf diese Weise sehen, uns in dieser Weise nuanciert verhalten. Also es ist, wie kann man sagen, schwer vorstellbar, obwohl es auch das gibt, ja, dass jemand, der sozusagen in einem Bildungsprozess zu einem nuancierten, differenzierten Verständnis von Demokratie gekommen ist, ja, dass der dann wiederum Faschist wird. Denn wenn man einmal verstanden hat, dass Demokratie nicht nur ein politisches Regime ist, ja, sondern eine Lebensweise, ein Zusammenhang, wie wir mit anderen leben, kann nicht einfach zurückgehen zu einem autoritären Führerstaat mit elitären, rassistischen Verhältnissen gegenüber anderen Menschen. Das heißt, das ist eine Regression. Ja, das heißt, man bezahlt das durch eine Verdummung, eine intellektuelle Regression, durch eine Gefühlsstumpfheit. Das heißt, es ist sozusagen so ohne weiteres nicht möglich. Also der Bildungsprozess schafft gewissermaßen ein bestimmtes Niveau von Kompetenzen und bindet Individuen an dieses Wissen, an diese Fähigkeit. Aber das ist genau etwas, was auch unflexibel macht. Ja? Also das macht weniger gefügig, es schafft eigene Suchprozesse. Also das, was wir auch unter Autonomie verstehen. Mit Bildung erwerbe ich auch dann Autonomie. Also Autonomie nicht im Sinne von, ich bin ungebunden, sondern ich denke in den uns kollektiv zur Verfügung stehenden Begriffen, in den Praktiken, die wir haben, und ich greife in sie ein, ich gestalte sie. Ich bin sozusagen nicht willkürlich. Ich habe keinen Begriff von Freiheit im Sinne von, ich mache, was ich will, sondern ich bin, agiere in diesen Zusammenhängen, in denen ich lebe und greife in sie gestaltend ein. Also wenn man so will, auf bestimmte Weise bin ich wirksam. Und das widerspricht wiederum der Idee des Neoliberalismus. Also und all dem, was damit verbunden ist, weil der Neoliberalismus, ja, ist, ich denke, dass Sie das ja auch hier unter dem Stichwort Employability, also lebenslanges Lernen, ist ja genauso unter anderem ja auch so ein Konzept, was ja genau damit verbunden ist, nämlich der Vorstellung, wir sollen uns nicht an Bildung binden, wir sollen uns nicht gebunden fühlen, ja, durch diese Erfahrung, durch die Auseinandersetzung mit Konzepten, mit Begriffen, mit Erfahrung, ja, sondern wir sollen loslassen, sollen im Prinzip uns umorientieren können. Also genau nicht das machen, was eigentlich im Bildungsprozess geschieht, nämlich Subjekt werden dieses Bildungsprozesses, dieses Erfahrungsprozesses, also eine Bildungsbiografie aufbauen. Das wäre ja etwas, was zu Bildung gehört, sondern wir sollen genau genommen flexibel wie eine Art Festplatte funktionieren, die immer neu formatiert wird. Ja, also das heißt, das Wissen aufgeben, nicht erwarten, dass wir uns jetzt an dem einmal erworbenen Wissen orientieren und daraus dann sozusagen auch soziale Forderungen stellen, sondern ja, unser persönliches Portfolio optimieren. Ja, also ich im Verhältnis zu mir selbst als Unternehmer wirken und schauen, wie ist mein Portfolio zusammengesetzt. Ja, also welche Kompetenzen habe ich im Sinne von marktnahen Kompetenzen und dann sortiere ich das neu, so wie Aktionäre sozusagen ihre Anlagen diversifizieren und ihre Anlagen optimieren nach Marktfähigkeit und damit ihre, also proaktiv, ja, also der aktive Arbeitnehmer, der selbstverantwortlich ist, also der sich anpassungsbereit erweist und dann praktisch je nach Marktbedarf andere Kompetenzen neu erwirbt. Und das ist dann ein Teil des Aspekts von lebenslangem Lernen, jedenfalls im neoliberalen Sinn. Interessant ist, wenn ich das nur mal so dazwischen bemerken darf, weil das in der Schweizer Industrie und jetzt bei Novartis und Roche, das sind ja immerhin globale Unternehmen, die beklagen das, weil die jetzt haben jetzt ein paar Jahre und Jahrzehnte so viele Beschäftigte, die jetzt sich genau darauf eingestellt haben, ja, und die Unternehmen beklagen jetzt auf diesem Niveau, dass die Beschäftigten sich exakt so verhalten und überhaupt keine Betriebsloyalität mehr haben. Ja? Das heißt, die Leute verhalten sich so selbstoptimierend, ja, dass sie sich auch selbstoptimierend mit Blick auf die Unternehmen verhalten. Und die Unternehmen jetzt darunter leiden, dass sie nicht mehr wissen, wie sie die Beschäftigten eigentlich an einen Arbeitsplatz, an eine Arbeitssituation, an eine Wertschöpfungskette binden können, weil die Leute sich überhaupt daran nicht mehr halten und im Prinzip nach einer Vielzahl von Gesichtspunkten optimieren. Also die Arbeitszeit reduzieren wegen Kinder, wegen Partnerschaften, die Partnerin oder der Partner verwechselt den Ort, dann gehen sie mit. Das heißt, die ganzen Investitionen eines Unternehmens in die Anpassung der Beschäftigten, die Schulung, die Trainings, das Coaching und so weiter, das alles ist in den Sand gesetzt. Ja, sodass es möglicherweise in wenigen Jahren, wenn sich diese Erfahrung dann noch weiter durchsetzt, da auch ganz neue Diskussionen dann sozusagen verallgemeinern werden. Also das heißt, was ich sehe ist, dass der Neoliberalismus andere Formen von Wissen und Bildung braucht, ja, oder Bildungsprozessen, wenn man das überhaupt noch mit Bildung bezeichnen soll. Es wird ja auch dann gar nicht so bezeichnet, es ist ja eher dann von Wissen und Information die Rede. Und für mich ist jetzt dabei ein wichtiger Gesichtspunkt, dass ich sagen würde, es geht nicht es geht nicht allein um Ökonomisierung, sondern es geht eben darum, intern in der Art und Weise, wie Wissen oder Bildung organisiert wird, also einen anderen Zugriff auf dieses Wissen zu ermöglichen, ja, also es schneller zu wechseln, es in sich zu optimieren, die Zusammensetzbarkeit, ja, in den verschiedenen Proportionen zu ermöglichen. Aber, und das ist vielleicht jetzt der schwierigste Teil dessen, was mich da selber bewegt und beschäftigt, es geht auch um eine andere Form von Herrschaft. Und das will ich nochmal so ein bisschen deutlich machen, also als Hauptteil oder jetzt als wichtiger Aspekt meiner Überlegung. Also und weswegen ich glaube, dass es gar nicht so sehr oder nicht nur um Ökonomisierung geht, sondern es geht auch um eine Neufassung von Bildung als Herrschaft. Ja? Und zwar, man muss sich ja das klar machen, wenn man überlegt, über 50% eines Jahrgangs, wie jetzt in Deutschland, besucht die Hochschule. Und Hochschule heißt ja zunächst mal der Vorstellung nach, dass es Freiheit gibt, also Freiheit der Forschung, Freiheit des Wissens, ja, das sind ja sozusagen grundgesetzlich verbürgte Mechanismen. Leute können also entsprechend ihren Interessen, ihren Fragestellungen, der Richtung ihrer wissenschaftlichen Diskussion folgend sich frei mit Gegenständen befassen. Und die Gefahr ist nicht gering, dass die Leute anfangen, kapitalismuskritisch, geschlechterkritisch, antirassistisch, ja, zu werden. Und das schließt vieles ein, die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft energetisch versorgt ist, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, wie die Mobilität organisiert ist, die Gewalt in den geschlechtlichen Verhältnissen, der Kindesmissbrauch, vieles, vieles wird sozusagen kontinuierlich beforscht und in Frage gestellt. Ja? Und das bedeutet, dass Menschen, das ist eine der großen Sorgen seit den 70er Jahren, aber das ist genau genommen so alt, wie es die, in Deutschland jedenfalls, so alt, wie, die, wie es Universitäten gibt, nämlich die, also seit den 1820er Jahren, nach der damaligen Hochschulreform, gibt es die Sorge, dass an den Universitäten Menschen so ausgebildet werden, dass sie nicht mehr bereit sind, Herrschaftsfunktion wahrzunehmen. Ja? Das heißt also nicht einfach Funktionäre sind, die umsetzen von staatlicher oder verwaltungstechnischer oder unternehmerischer Seite, was sozusagen gewollt und gewünscht ist. Also Aufrechterhaltung dieses Herrschaftszusammenhangs. Und dazu gehört, dass die Kinder der Familien genau so hineinwachsen in diese Prozesse, dass sie sie reproduzieren. Das ist das zentrale Problem von Bourdieu. Wie müssen Menschen sozialisiert werden? Wie müssen sie ausgebildet werden, dass sie bereit sind, die Position der Eltern fortzusetzen? Das heißt, den Reichtum, die Macht auf der einen Seite, aber auch die Bereitschaft, morgen wieder in die Fabrik zu gehen. Also vom Leben nicht mehr zu erwarten, als eben genau das zu sein, was ich bin, nämlich Arbeiterin oder Arbeiter. Dann heirate ich den Arbeiter oder die Arbeiterin. Und dann erwarte ich nicht mehr, als dass meine Kinder gesund sind und ihrerseits wiederin Arbeiterin oder Arbeiter werden. Das ist ja eine lange Tradition in der Geschichte der Arbeiterbewegung, die dann in den 50er und 60er Jahren in unseren Gesellschaften aufgebrochen ist, aber durch die Schulen, durch die Bildungseinrichtungen sozusagen reproduziert wird, in hohem Maße reproduziert wird. Ja? Und jetzt kommen die Leute durch die gesellschaftliche Veränderung, durch die Dynamik seit den 70er Jahren in zunehmendem Maße in die hohen Bildungseinrichtungen. Und das stellt ja eine enorme Herrschaftsherausforderung dar, weil jetzt plötzlich so viele Leute gut ausgebildet werden, so Anwartschaft erheben können, auf gute Position, auf gute Verdienste und mit ihrer Bildung, die sie erwerben, könnten erheblichen Einfluss auf die gesellschaftlichen Prozesse nehmen. Ja, als Lehrerin vermitteln Sie anderes Wissen an die Schulen. Also denken Sie mal, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, Sudbury Valley Schools. Ja, da bestimmen die Schülerinnen gemeinsam mit den Lehrkräften, welche Inhalte, wie lange pro Tag, pro Woche, pro Monat verhandelt werden. Dann wird bei der Frage der Gesellschaftssysteme der Sozialismus im 21. Jahrhundert behandelt. Dann werden Fragen des Queerfeminismus diskutiert mit Jugendlichen. Also da haben wir eine völlig andere Situation als jetzt bei der Frage in Nordrhein-Westfalen, erzählt mir Uli Bauer, dass bei der Reform des Sexualkundeunterrichts, ja, also verhindert wird, dass die Kinder und Jugendlichen Bilder mit den Geschlechtsteilen sehen im Unterricht, weil die Behauptung ist, das sexualisiert die Kinder. Ne? Und Uli Bauer, der die Begleitforschung macht, sagt dann völlig zu Recht, aber damit wird den Kindern die Möglichkeit genommen, überhaupt benennen zu können, dass sie sexuell belästigt werden. Also das heißt, wir haben dramatische Konflikte. Ja? Und also wie solche Prozesse von Kritik und Herrschaft sozusagen in solche Bildungsprozesse im Alltäglichen, in Kleinigkeiten eingelagert ist. Also die große Wertschätzung von naturwissenschaftlichen Fächern, die geringe Wertschätzung von sozialer Kompetenz in unseren Bildungsinstitutionen. Ja? Also die Art, wie wir Leistung bewerten. Also alles das, was Kruschka ja untersucht. Also wie erzeugen wir systematisch in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen bis hin zu den Hochschulen systematisch graue Mäuse. Ja? Also dass eben klar ist, also wie kann man sagen, in der gaußschen Normalverteilung gibt es eine ganz kleine Gruppe von Superleuten, eine Gruppe von Problemfällen und eine große Menge von Leuten, die sozusagen im Durchschnitt, im höheren oder niedrigeren Durchschnitt sozusagen durchgehen. Ja, und dann ist das sozusagen diese Art von Normalverteilung, von der ja Kruschka, finde ich, zu Recht sagt, das ist selber etwas, was erzeugt wird im Bildungssystem. Adorno hat vor vielen Jahrzehnten schon darauf hingewiesen, dass die Schulen Konformismus erziehen. Niemand soll herausragen mit seinen, ihren besonderen Fähigkeiten der Individualität, sondern so, dass also auch gute Schülerinnen sozusagen von der Klasse geduckt werden. Ja, also, ne? Und das heißt immer diese Konflikte. Dann zwischen in die Schulklassen auch hineingelagert werden. Also, was ich sagen will mit diesen jetzt eher so eingeflochtenen Aspekten ist, dass dass es für eine mit Herrschaft verbundene gesellschaftliche Reproduktion von großer Bedeutung ist, zu verhindern, dass Menschen die Kompetenz erwerben, Herrschaft zu kritisieren. Ja? Und einer der zentralen Mechanismen, wo man diese Kompetenz erwerben kann, ist eben im Bereich der Bildung. Und deswegen muss man massiv und auf verschiedensten Ebenen verhindern, dass in den Bildungsinstitutionen kritisches Wissen, also anderes Wissen, das ist ein Aspekt, anderes Wissen, aber auch ein anderer Bildungsbegriff, eine andere Tradition, dass das vermittelt wird, also andere Bildungskonzepte, ein anderes Verhalten, ein anderes Verhältnis zum Wissen, dass das vermittelt wird, weil es bedeutet, dass damit Menschen anderes wollen, sich anders verhalten, nicht bereit sind, bestimmte Dinge zu tun. Das ist ja eine der wichtigsten Einsichten auch der kritischen Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich, wieso machen die Leute überhaupt mit dem Nationalsozialismus? Ja, warum machen sie mit? Dann sagt man, naja, weil sie Angst haben. Aber das stimmt ja nicht. Die haben ja keine Angst. Sie gehen ja nach Russland und lassen sich totschießen. Ja? Also sie morden und sind bereit, sich selbst ermorden zu lassen. Die haben keine Angst. Warum machen sie mit? Ja? Und auch jetzt in der jetzigen Situation, warum machen sie mit? Gucken Sie mal, wir haben den VW-Konzern. Der betrügt, ja, der verhindert, dass die Klimaziele erreicht werden. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Er betrügt den deutschen Steuerzahler, den Staat, ja, und er betrügt die Millionen, also die Hunderttausenden Beschäftigten, ja, das sind ja ungefähr 350.000 Beschäftigte im VW-Konzern, die Millionen von Überstunden werden leisten müssen oder enormen Abbau von Löhnen erfahren werden durch die Gangstereien des Konzerns, ja, mit dem Betrug an den Emissionen. Sie kennen diese Geschichte. Und wenn Sie es bisher nicht kennen, müssen Sie es kennenlernen, weil es wirklich ein Verbrechen an der Menschheit ist. Ja? Das macht ein Automobilkonzern, und jetzt wissen wir, dass das Porsche gemacht hat, Audi gemacht hat, viele andere Automobilunternehmen. Und das ist sozusagen eine der tragenden Säulen der europäischen Ökonomie. Ja? Und es ist nicht irgendein Verbrechen irgendwo, ja, im Kongo mit der Ausplünderung der Rohstoffe, ja, dann kann man sagen, weit, weit weg. Es ist nicht ein Verbrechen in Saudi-Arabien, sondern es ist hier. Ja. Österreich profitiert davon, in Deutschland profitieren wir davon. Und dann fragt man sich, ja, ich bin ja eng mit den Gewerkschaften und auch eng mit der IG Metall, und dann frage ich mich, warum ducken die sich weg? Ja, die werden die Zeche zahlen, die Lohnabhängigen dort. Ihr Betriebsrat wurde von Peter Hartz schon geschmiert und ist jahrelang ins Gefängnis gegangen, während Peter Hartz freigesprochen wurde. Aber er war der, der die Korruption gemacht hat. Ja? Und jetzt haben wir dieselbe Situation auf noch viel höherem Maßstab. Also verstehen Sie, was ich sagen will, ist, genau genommen, warum wehren sich die Leute nicht? Warum machen sie nicht? Ja, das ist ja die entscheidende Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Weil eigentlich müssten sie, wir alle, und dann ist immer die Frage, warum tragen wir dazu bei, dass diese Verhältnisse sich reproduzieren? Und das ist eine der Schlüsselfragen, betrifft, also oder eine der wie kann man sagen, eine zentrale Funktion in diesem Zusammenhang spielen die Bildungseinrichtungen. Ich habe das jetzt mit Blick auf die Lehrkräfte, die dann in diesen Bildungseinrichtungen weiter aktiv sind, schon angesprochen. Ich rede jetzt 42 Minuten, ist das noch okay? Ja, also Sie sagen mir, wenn es zu lange wird, ja. Aber ich will noch jetzt mit Blick auf die Frage die Dimension der Verdummung, vielleicht ist es ja auch schon ein bisschen deutlich geworden, wie ich die erkläre. Ich will jetzt noch zum Übergang noch einen Gesichtspunkt ansprechen, der ja seit den 60er Jahren von großer Bedeutung war. Nämlich, man muss sich ja klar machen, dass Bildung und Wissenschaft im hohen Maße Produktivkraft geworden sind. Also unsere Gesellschaften brauchen Wissenschaft. Wissenschaft ist nichts Äußerliches. Also Marx hat es schon im Kapital gezeigt. Die moderne kapitalistische Industrie ist abhängig von der Wissenschaft. Ohne Wissenschaft gäbe es das alles nicht. Ja? Also ist es von großer Bedeutung, wie ist die Wissenschaft organisiert und wie wirkt sie sich produktiv in diesen Prozessen aus. Und deswegen muss dieser Prozess kontrolliert werden. Und da will ich sagen, dass jetzt alles davon abhängt, die innere Kontrolle im Wissen selbst zu erlangen. Also dieser Gesichtspunkt, den ich jetzt hier so anspreche, geht in hohem Maße auf Foucault zurück. Also what's a Foucault? Das ist ein Foucault, nämlich: Das Wissen kann die bürgerliche Gesellschaft nicht einfach von außen begrenzen. Das haben die Nazis versucht. Ja? Also man kontrolliert das Wissen von außen, man verbietet es, man ermordet, man vertreibt. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Aber das blockiert sofort alles. Das blockiert ganz viele, Ganz viele Forschung, ganz viel Wissen wird damit verhindert und ganz viel falsches Wissen wird damit in Gang gesetzt. Ja, also, wie kann man sagen, Folterwissen. Also, die Experimente in Auschwitz wurden dann von der CIA fortgesetzt und dann nach dem Militärputsch in Chile wiederum weiter verwendet. Es gibt eine Kontinuität, aber mit Folterwissen ist man nicht so wirklich produktiv. Ja? Also man kann ein paar Menschen zu Hackfleisch verarbeiten, aber man kann damit keine Gesellschaft auf hohem Niveau reproduzieren. Ja? Also das heißt, man muss sozusagen Möglichkeiten haben einerseits, also das ist ja eine der zentralen Fragen von Foucault, auf der einen Seite die Produktivität enorm zu entfalten, aber gleichzeitig verhindern, dass diese Produktivität von den Menschen bestimmt wird, ihre kollektive, ihre gemeinsame Zusammenarbeit von den Menschen gemeinsam bestimmt und genutzt wird. Also wie wird die hohe Produktivität nützlich gemacht für die kapitalistische Ordnung von Firmen, von Bildungseinrichtungen und so weiter. Und dafür muss sozusagen das Wissen von innen her kontrolliert werden. Bis in die 70er Jahre, 80er Jahre hinein war das Wissen nicht so autoritär, aber immer noch relativ klar staatlich kontrolliert, extern durch die staatlichen Wissenschafts- und Bildungsbehörden. Ja, das ist eine Fremdsteuerung, die sich ziemlich deutlich als unergiebig erwiesen hat und zu vielen Konflikten zwischen den Bildungseinrichtungen und den Behörden geführt hat. Und so dass jetzt für Deutschland, aber auch Österreich die Frage sich gestellt hat, ist dieses Wissen gut, ist es effizient und ist das, was da an Wissen rauskommt, nicht zu teuer? Österreich, mehr noch als Deutschland, hatte die teuerste Form der Universitätsausbildung, also in den OECD-Staaten, ja, pro Student, Studentin. Und dann war die Frage, ist das, was da rauskommt, auch sozusagen gut für die Wirtschaft? Hohe Kosten, geringer Output und dann auch noch hohe Drop-out-Quoten bei den Studierendenzahlen. Also das war immer einer der zentralen Gesichtspunkte, sodass man sagen kann, was nicht falsch ist an der neoliberalen Kritik, Bildungsversprechen werden nicht eingelöst, weil die Hochschulen schlecht organisiert sind, so viele Leute rausfallen. Also man sagt Bildungsgleichheit, aber dann wird sie nicht umgesetzt. Aber wie kommt man zu einer inneren Kontrolle des Wissens? Und dafür, glaube ich, und das ist der Punkt, werden ökonomische Steuerungsinstrumente, also des New Public Managements, in die Universitäten, in die Hochschulen eingeführt, in die Hochschulen dafür entsprechend umgebaut. Ja, und das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Hochschulen, sondern das betrifft auch die Schulen mittlerweile, also in Deutschland massiv. Ich vermute, das ist in Österreich nicht anders. Und es betrifft natürlich dann auch, aber mehr extern auch die Träger, freien Träger der politischen Bildung, ja, nämlich eben eine Evaluation und eine drastische Schrumpfung. Ja, also eine sehr selektive Nutzung der Trägerschaften politischer Bildung, so wie ich das aus Deutschland wahrnehme. Also dann, wenn ein Mordanschlag stattfindet, mit rechtsradikalem Hintergrund, wenn ein Flüchtlingsheim brennt, fließt sofort sehr viel Geld in diesen Bereich, gehen die Zahlen der Anschläge runter, wird das Geld wieder rausgenommen, werden die Träger politisch evaluiert, also, ja, also in mehrfacher Hinsicht, sind sie zu kritisch, zu links, ja, brauchen wir das noch, und dann wird das alles wieder geschrumpft und in der nächsten Welle wird es wieder hochgefahren. Das heißt also, Erfahrung, ja, geht da ganz schnell verloren. Also ist mein Eindruck. Mir sagt ein Freund, der seit vielen Jahrzehnten in diesem Bereich arbeitet, dass es jetzt in den jüngeren Jahren, seit einigen Jahren, doch zu einer gewissen Kontinuität gekommen ist. Aber insgesamt, glaube ich, war das jedenfalls eine lange Welle. Also die Veränderungen der internen Organisation des Wissens, und das wirkt sich, ich weiß gar nicht, wie sehr ich jetzt da ins Detail gehen soll, weil viele kennen das. Also ich meine, also nur um mal das jetzt noch so kurz anzusprechen, Also die Einführung neuer Steuerungsinstrumente, also das heißt die Stärkung der Autonomie der Hochschule, was de facto heißt die Stärkung der Hochschulleitung. Nicht die Selbstverwaltung der Hochschulen selbst wird gestärkt, sondern die Hochschulleitungen werden gestärkt. Er gewinnt enorm an Kompetenz und das kann sich je nach Hochschule, je nach Landesgesetz in Deutschland, aber in Österreich hat es ja auch diese Dimension, so auswirken, dass die Berufung bei der Hochschulleitung liegt, nicht mehr beim Land oder hier in Österreich wäre das das Ministerium, aber ich glaube hier, nein, es liegt hier auch bei den Rektoren mittlerweile, ne? Also wie eben auch in Deutschland oder jedenfalls in einigen Bundesländern liegt es bei den Rektoren. Die Rektoren haben oder Hochschulpräsidenten haben die Budgethoheit. Die bestimmen das Profil der Hochschule, das ist ein zentrales und wichtiges Wort, ja, die Profilbildung, weil das bedeutet, dass die Universitäten und Hochschulen unter dem Gesichtspunkt ihrer Wettbewerbsfähigkeit organisiert werden. Also, welche Fächer bietet eine Hochschule an? Ja, und das heißt, um Kosten zu sparen, werden Fächer, Fachgebiete auch gepoolt in einem Bundesland. Ja, also das heißt, man bietet bestimmte Fachgebiete gar nicht mehr an allen Hochschulen an, sondern konzentriert es. Die Zahnmedizin nur an einem Land, einer Hochschule des Landes, die Theologie nur an einer Hochschule, die Judaistik nur in einer und so weiter und so weiter. Das heißt, also es kommt zu einer, wie kann man sagen, totalen Umstrukturierung der Hochschule. Und dann gibt es klar die Vorstellung, die Studierenden absolvieren das mit langen Fahrzeiten, wenn sie entsprechend die Fächer kombinieren wollen. Also in Hessen ist das dann die Hochschule Frankfurt-Darmstadt oder Frankfurt-Gießen. In der Schweiz ist es dann Basel-Freiburg, also Freiburg im Breisgau und Basel-Zürich, ja, sodass man dann sozusagen ganz vieles eben auf die Zeit der Studierenden dann auch abwälzt. Zu den Bestimmungsrechten der Hochschulleitung gehört also diese strategische Profilausrichtung der Hochschulen. Dazu gehört mit der Budgetautonomie gehört eben auch die Kompetenz hinsichtlich der Entgelte, also der Bezahlung der Hochschullehrerinnen, der Vertragsförmigkeit der Stellen. Also wir haben darüber geredet, werden die Leute noch Beamte oder werden sie Angestellte? Wie hoch sind die Einkommen? Und das führt zu ganz grotesken Formen, das will ich jetzt nicht anekdotisch näher erläutern, aber auch in der Diskussion können wir das machen. Und es führt dazu, dass die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, so wie auch die Lehrerinnen in den Schulen, unter ganz neue wettbewerbsförmige Leistungsmechanismen gesetzt werden. Also es gibt Evaluation, ja, also Leistungskriterien wie Veröffentlichung, Drittmitteleinwerbung, aber auch unter Umständen, je nachdem, Lehrerfolge. Verwaltungstätigkeit, eine der Hauptaktivitäten, wird praktisch nicht mit in die Evaluation einbezogen. Das gilt auch für die Schulen, dass eben ja viele Tätigkeiten für Lehrerinnen mittlerweile wirklich sozialarbeiterisch sind. Also Umfeldbearbeitung sozusagen mit Blick auf die Elternhäuser und so weiter. Und das wird eben so wie in den Hochschulen gar nicht näher einbezogen, soweit ich das sehe. Und diese Evaluation beziehungsweise diese Leistungskriterien tragen zur Einstellung bei, beziehungsweise Nichteinstellung. Also in Frankfurt kann das dazu führen, dass bei Bewerbungen auf Professuren gesagt wird, wir orientieren uns allein am Zitationsindex. Ja? Und an den eingeworbenen Drittmittel, das heißt, es geht, genau genommen bräuchte man gar keine Kommission mehr bilden, sondern man reicht einfach nur noch ein Formular mit den Zitationshäufigkeiten ein und dann wäre das das. Darüber gibt es große Auseinandersetzungen. Die Hochschulen werden gerankt, ja, also in internationalen Vergleichen. So wie auch die einzelnen Wissenschaftler gerankt werden in ihren Disziplinen. Und das bemisst sich wiederum dann an Veröffentlichungen, an Drittmitteln, an Patentanmeldungen und so weiter. Und kann eben dann im internationalen Zusammenhang dazu führen, kriegt man bestimmte Wissenschaftler. Ja? Das heißt, Hochschulen geben sehr, sehr viel Geld aus, um einzelne Wissenschaftler anzuwerben. In Deutschland spielt das nicht so eine große Rolle, in Österreich vermutlich auch nicht, aber in den USA ist es extrem. Man gibt Hunderttausende für das Gehalt eines Hochschullehrers aus, nicht weil man den als Wissenschaftler im Unterricht haben will, sondern man will den Namen. Weil mit dem Namen gibt es sehr viele Stiftungsgelder, Zuschüsse, also Spenden und weitere Drittmittel. Und die Person, die sich sozusagen ihre Reputation verstärkt hat durch eine Hochverhandlung bei den Gehältern, wechselt dann nach einem oder zwei Jahren an die nächste Universität. Ja, aber die vorherige kann sagen, sie haben ja diesen Mann, diese Frau schon gehabt. Und so steigern die Gehälter sozusagen immer weiter nach oben. Ja. Also das alles gehört sozusagen zu Wettbewerbselementen und führt, und damit höre ich dann auch auf, zu einem enormen Druck hinsichtlich der wissenschaftlichen Arbeit aller Beteiligten. Also die Arbeiten orientieren sich sozusagen an der Möglichkeit, Drittmittel zu bekommen. Also das heißt an Drittmittelprojekten, an Exzellenzclustern, an Sonderforschungsbereichen, also immer an besonderen Formaten. Und das bedeutet enormer Antragsdruck, also, und das heißt sehr viel vergebliche Arbeitszeit. Also die Anträge werden gestellt, die kosten manchmal 2-3 Monate Vorbereitung. Die Ablehnungsquoten liegen bei 80-85%. Mit den Anträgen kann man praktisch nach einer Ablehnung fast nichts mehr machen. Ja, also selten, also selber viel Arbeit, das in Veröffentlichungen umzuwandeln. Ja, das heißt, viele Menschen, viele Millionen Wissenschaftsstunden, ja, gehen sozusagen in diese verlorenen Prozesse hinein. Also sicher kein Sympathisant einer kritischen Wissenschaft. Der Jürgen Kaube von der FAZ hat das mal ausgerechnet für die zweite Exzellenzinitiative in der Bundesrepublik Deutschland mit einer Ablehnungsquote, die irgendwas bei 70% lag, hat er überlegt, dass ungefähr 3 Millionen Arbeitsstunden verloren wurden. Ja, also um Anträge zu stellen für die Förderung von 2 Jahren. Also das muss man sich klar machen. Ja? Also, und dann sind die Wissenschaftlerinnen, die in diesen Exzellenzclustern tätig sind, das weiß ich selbst von einigen Freundinnen und Freunden, nachdem der Antrag bewilligt wurde, müssen sie dann Anträge stellen, um die Gelder abzurufen. Und das schaffen sie dann meistens nicht mehr, weil sie dann keine Zeit haben, erschöpft sind oder keine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, für die sie dieses Geld abrufen können. Ja? Das heißt also, in den Exzellenzclustern, in diesen riesen Geldtöpfen, bleibt sehr viel Geld liegen, weil es nicht abgerufen wird. Ja? Also auch das muss man sich klar machen. Ja? Also, sodass also ein enormer Zirkus, ein Kreislauf entsteht von Antrag stellen, Evaluation, also Bewertung dieser Anträge, Begutachtung und so weiter, also eine Vielzahl von Tätigkeiten entstehen. Und jetzt würde ich sagen, das ist alles funktional im Sinne der Verdummung, weil Wissenschaft ändert damit vollständig den Charakter, die Bedeutung. Stellen Sie sich das mal vor, Descartes, Leibniz, Pascal, Kant. Was machen die? Die schreiben Bücher als Privatgelehrte, ja, oder als Sekretäre irgendeines Adligen oder Königs, schreiben Bücher und entwickeln Briefwechsel mit Zehntausenden von Briefen, in denen enorm viel an Wissen, ja, sozusagen erarbeitet und distribuiert wird. Was machen Wissenschaftlerinnen heute? Stellen Anträge auf mögliche Fragestellungen, die zu 80% nicht weiter bearbeitet werden. Aber diese Fragestellungen, die Sie da entwickeln, die werden entwickelt mit Blick auf Fragestellungen, die irgendwelche Verwaltungsleute oder Mainstream-Fachverbände vorgegeben haben und in die sozusagen Wissenschaftler dann gezwungen sind, sich hineinzudenken, damit sie ihre Forschungsinteressen überhaupt durchsetzen können, um Geld zu bekommen. Ja, so dass wenn man sich das dann aus der Nähe anguckt, dann sagen viele Kolleginnen einem, das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen. Mit anderen Worten, langweilige neue Schläuche mit interessanten Forschungsfragen, die aber nicht verfolgt werden können. Ja, verstehen Sie? Das ist genau genommen die absurde Logik. Und für die Studierenden, das ist dann wirklich der allerletzte Gesichtspunkt, für die Studierenden wirkt sich das durch die Modularisierung der Studiengänge dramatisch in ähnlicher Weise aus. Ja, dass, also von den Schulen in Hessen zum Beispiel kann man es sagen, wirkt es sich so aus, dass die schlechten Schüler von den Schulen verdrängt werden, weil die Idee ist, die Mittelzuweisung und damit neue Lehrkräfte hängt davon ab, dass die Schule, die einzelne Schule erfolgreich ist. Also muss sich schlechte Schüler abdrängen an andere Schulen. Das heißt, es ist ein systematischer Ausgrenzungsprozess, der dann in Gang gesetzt wird mit Hilfe des Zentrums für Hochschulentwicklung, des CHEs, was auch in die Schulen hineinwirkt. Und an den Hochschulen wirkt es sich eben so aus, dass die Studiengänge eben extrem verschult werden, modularisiert werden. Also genau genommen, in Deutschland ist der Bachelor ja sozusagen die Standardform mittlerweile, sechssemestrig. Das ist praktisch indirekt durch Gesetz geregelt, dass es sechssemestrig ist, das Studium. Und an vielen Hochschulen in Studienjahren organisiert. Das heißt, man erlebt es schon auch oft so, dass die Studierenden praktisch keine Wahlfreiheit haben beim Belegen ihrer Seminare, sondern genau genommen nehmen müssen, was in einem Studienjahr angeboten wird. Ja. Und wiederum bei den Hochschullehrerinnen die Wirkung die ist, dass sie praktisch keine Kontakte aufbauen können. Also sozusagen eine für die Geschichte der Hochschulen zentrale Sache, nämlich die Kooperationsbeziehung zwischen denen, die als Wissenschaftlerinnen arbeiten und den Studierenden, das praktisch verhindert wird. Guckt man sich die Zeitbudgets von Studierenden an, dann ist es so, dass sie in diesen Jahren, diesen 3 Jahren im Durchschnitt irgendwas um die 20 Stunden Lehrveranstaltungen besuchen, dass dann irgendwie 10 Stunden, alles jetzt über den Daumen aus dem Gedächtnis, 10 Stunden dazugehörige Vorbereitungszeit haben und nochmal 19 Stunden berufstätig sind, ja. Also kommt man auf ein enormes Pensum. Ja. Mittlerweile sind in Deutschland gut über 70% der Studierenden erwerbstätig, davon mehr als die Hälfte Vollzeit. Ja, sodass man sagen kann, also von der Studienorganisation, also intern, hochschulintern und von den Budgets der Studierenden, sind es aus meiner Sicht dramatische Verschlechterung der Wissensaneignung und der Bildungsentwicklung, der Bildungserfahrung. So. An dem Punkt will ich mal aufhören. Das, glaube ich, das waren jetzt viele Gesichtspunkte für eine Diskussion. Sollte das einigermaßen viele Anknüpfungspunkte geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus